Es ist schon ein eigenartiges Wort, mit dem 2. Mose 17 schließt. Krieg hat Yahweh gegen den Amalek. Und ein Jude fährt fort bis in eschatologische Zeiten, das heißt bis in die Endzeit. Der Amalek ist nämlich das metaphysische Zentrum in der unsichtbaren Welt, der sich seines Volkes bedient hat, um Israel auszulöschen. Emanuel Velikovsky, der Jude, der sich besonders mit den geschichtlichen Zusammenhängen beschäftigt hat, hat ja die Meinung vertreten, dass wir in den Amalekitern nicht etwa einen kleinen Haufen von Vagabunden der Wüste zu sehen haben, sondern jenen gewaltigen Volkskörper, den man die Hyksos nennt, die dann auch in Ägypten eingefallen sind und eine große Zeit in Ägypten geherrscht haben. Aber das möchte ich nur einmal im Nebenhinein sagen. Es ist kein sehr ungefährliches Thema, das ich mir und das wir uns vorgenommen haben, denn wir haben etwas zu bezeugen über den totalen Sieg Jesu Christi am Ende aller Zeiten über alle Feindesmächte, wenn er die ganze Schöpfung wieder heimbringen wird zu seinem Gott und Vater. Und wir müssen etwas bezeugen über die totale Niederlage der Mächte der Finsternis, die sich hier verkörpern in jenem Judenfeind Haman. Und das ist eine Botschaft, die der Feind ganz und gar nicht verträgt. Und auch wenn man in der Verkündigung steht, kann man dann immer wieder seine Anläufe verspüren. Ich möchte beginnen mit 2. Timotheus 3, 14 bis 17, das bekannte Wort: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die es vermögen, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Die ganze Geschriebene, das heißt die ganze heilige Schrift, ist Gott gehaucht oder von Gottes Geist eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Nun, es ist ein Buch, das wir uns vornehmen, mit dem die Theologie nichts anzufangen weiß und in dem sie lediglich ein frommes Märchen oder eine Sage ohne geschichtlichen Hintergrund sieht, jedenfalls weithin. Und es ist ihr ganz und gar nicht gelegen, dass hier ein einziges Beispiel vorliegt von einem Sieg der Juden im Exil, das heißt in der Vertreibung unter die Völker über ihre Feinde. Ich erinnere mich an den Sechstagekrieg 1967, und nach diesem Krieg hat der Satiriker Ephraim Kishon ein Buch geschrieben mit dem Titel Pardon, wir haben gewonnen. Entschuldigung, wir haben gewonnen. Denn die Weltmächte haben es anders gewollt. Sie haben es ganz und gar nicht gerne gesehen, dass der kleine David gegen die Übermacht des Goliath den Sieg gewann. Und so steht man diesem Buche skeptisch gegenüber. Es ist tatsächlich ein merkwürdiges Buch, voller Intrigen, voller Vergeltungssucht, voller Machtstreben. Und deshalb haben die Juden diesem Buch eine eigenartige Überschrift gegeben, nämlich die Schechina ist gewichen. Das heißt, die Anwesenheit Gottes in seiner Herrlichkeitswolke ist gewichen von dem leidenden Israel, das hier im Exil ein solch merkwürdiges Geschick hat. Die Zeit, in der wir uns befinden, ist etwa 30 bis 40 Jahre vor Nehemia und Esra, das heißt vor dem Ende der babylonischen Gefangenschaft und der Rückführung Israels ins Land der Väter. Das Buch Esther hat 10 Kapitel mit 167 Versen. Die Tora, das heißt die 5 Bücher Mose, haben 35 Mal so viel Verse, nämlich 35 mal 167 Verse. Und das ist ganz eigenartig. Ich möchte den Versuch einer Skizze machen. Ich kann kein ganzes Ölgemälde vor Ihnen anfertigen, aber vielleicht genügen wenige Striche einer Skizze, um uns Wesentliches von dem prophetischen Gehalt dieses Buches kundzutun. Es ist ganz klar, dass es uns hier nicht in erster Linie um die historischen Zusammenhänge geht, über die könnte man sich auch unterhalten, sondern dass es uns hier geht um diesen großen Gottesentwurf prophetischer Art, den er in diesem Buche Esther gegeben hat. Es ist noch ein Einwand der Theologen gegen dieses Buch. In diesem Buch kommt nämlich kein einziges Mal der Name Gott vor. Oder etwa der Name Jahwe. Die Juden haben lediglich 5 Stellen gefunden, wo dieser Name in einer verschlüsselten Weise, in einem Kryptogramm in den hebräischen Buchstaben aufscheint. Das kann aber nur der feststellen, der Hebräisch kann. Ja, es geht wirklich um die Verborgenheit Gottes in dem Geschehen dieses Buches und deshalb wird auch sein Name nicht genannt. Das ist der eigentliche Grund. Ich möchte nun zunächst einmal einen Überblick über dieses Buch geben, in aller Kürze, weil die meisten den Inhalt dieses Buches nicht kennen, natürlich mit ihrer Ausnahme. Kapitel 1 stellt uns Ahasveros vor Augen, Xerxes den Ersten, und Ahasveros ist kein Eigenname, sondern es ist ein Titel, ähnlich wie in Ägypten der Titel Pharao. Ahasveros heißt eigentlich der Großmächtige oder der Allmächtige. Wir werden uns noch die Frage stellen, ob wir in diesem König Persiens in symbolischer Weise Gott in seinem eigenartigen Handeln dargestellt finden können. Aber das lassen wir zunächst einmal dahingestellt sein. Der König Ahasveros ordnet in Kapitel 1 eine 180-tägige Prunkfeier an. Anschließend soll ein 7-tägiges Volksfest und das Frauenfest der Königin Vasti stattfinden. Vasti weigert sich, auf dem Fest der Adeligen ihre Schönheit zur Schau stellen zu lassen. Memukan, in dem die jüdischen Ausleger Haman sehen, weil Memukan zu Deutsch bedeutet der Todgeweihte, rät dem König, was die Beispiel geben, zu verstoßen. Es müsse klar sein für alle Ehemänner im Persischen Reich, wer Herr im Hause sei und wer anzuschaffen habe in einer Familie. Und dieser Ungehorsam der Königin Vasti gegenüber dem König dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Kapitel 2 berichtet uns, dass nun als Ersatz für die Königin Vasti Jungfrauen für den König gesucht werden. Hadassah, mit anderem Namen Esther, kommt unter der Aufsicht Hegais ins Frauenhaus. Dort wird sie 12 Monate lang zubereitet zur Begegnung mit dem König. Wir werden morgen noch ausführlich darüber sprechen. Ihr Oheim Mordecai hält den Kontakt mit ihr aufrecht. Sie gewinnt Gunst bei dem Aufseher Hegai und beim König. Mordecai, der Jude Mordecai, deckt den Attentatsplan zweier Kämmerer auf, sie heißen Bigtan und Teresh, und lässt ihn durch Esther dem König melden. Kapitel 3. Haman wird über alle Fürsten erhöht. Mordecai huldigt ihm bei seiner Amtseinsetzung nicht. Er verweigert den Kniefall, die Huldigung. Daraufhin gerät Haman in einen außerordentlichen Zorn und plant, alle Juden zu vernichten. In Kapitel 3, Vers 13 heißt es, sie zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. Der König bewilligt Haman für seine Todeskommandos 10.000 Zentner Silber. Das ist eine ungeheure Summe, und gibt ihm seinen Siegelring, das heißt seine Amtsvollmacht. Damals wurden ja noch alle Verträge gesiegelt, und wer das königliche Siegel besaß, konnte im Namen des Königs alle Befehle autorisieren. Es war also eine Art Blankovollmacht. Im Namen des Königs ergehen nun durch Haman Vollmachtsbriefe an alle 127 persischen Provinzen. Der 13. Adar wird durch Los als Pogromtermin bestimmt, an dem Israel, soweit es sich in Persien befindet, ausgerottet werden soll. Das Los heißt im Hebräischen Pur. Purim bedeutet Lose. Und bis heute heißt das letzte Fest im jüdischen Festjahr in Erinnerung an dieses Geschehen Purim. Lose. In Vers 15 von Kapitel 3 wird uns gesagt, die Stadt Susan, zu Deutsch Lilie, sei in Bestürzung geraten. Es ist eigenartig, wenn wir dieses Buch durchmustern, wie diese Stadt Susan auf der Seite der Juden steht. Sie freuen sich mit ihrem Sieg und mit ihrer Freude, sie weinen mit ihrer Niederlage und mit diesen mörderischen Plänen. Vielleicht war es so, dass in Susan die meisten Juden wohnten, wie heute etwa in New York in den USA. Wir wissen es nicht. Oder dass dort eine besonders judenfreundliche Bevölkerung war. Kapitel 4. Mordecai und viele Juden mit ihm sitzen in Sack und Asche im Königstor. Er verweigert Esthers Wunsch nach einem Kleiderwechsel. Denn es war nicht erlaubt, im Tore des Königs in Sacktuch und Asche zu sitzen. Das Tor war ja die Begegnungsstätte zur Audienz mit dem König, in alter Zeit auch die Stätte, wo Gericht gehalten wurde oder wo die Ältesten des Landes zur Beratung zusammenkamen. Das Tor ist also symbolisch gesehen ein Bild für Herrlichkeit, Amtsautorität und Würde. Das ist nun geradezu die Faust aufs Auge, wenn Mordecai in Sacktuch gehüllt und mit Asche bestreut sich in das Tor des Königs setzt. Die Königin Esther ist damit nicht einverstanden. Sie schickt ihm neue Kleider, aber er lehnt diese Kleider ab. Über den Kämmerer Hadak fordert er Esther auf, sie möge für Israel Fürbitte einlegen. Ihr anfängliches Zögern wird schließlich überwunden und sie ruft aus: Gut, ich will es tun. Komme ich um, dann soll es so sein, dann komme ich um. Kapitel 5. Nach dreitägigem Fasten am 15. Nisan, das heißt am jüdischen Passahabend, erwirkt Esther eine Audienz beim König. Sie wünscht, ein Gastmahl für den König und Haman zu bereiten, um dort die Pläne Hamans zu entlarven. Hamans Frohlocken und seine Vorfreude werden durch Mordekais Anblick getrübt. Er lässt für Mordekai einen Baum von 50 Ellen errichten, an dem er ihn hängen will. Kapitel 6. Der schlaflose König liest die Chroniken, die Tagesereignisse der Perser, und erbittet von Haman einen Vorschlag, wie er seinen einstigen Retter auszeichnen solle, der das Attentat auf ihn verhindert habe, aber er erwähnt den Namen Mordekais nicht. Haman meint, dies gelte ihm selbst, und er erbittet eine siebenfache Ehrung. Aber es wird Mordekai geehrt. Haman trauert. Seine Freunde sagen, dies ist der Anfang deines Falles. Kapitel 6, Vers 13. Kapitel 7 berichtet vom Gastmahl bei Esther. Sie bittet den König für Israel und bezeichnet den Haman als Feind. Des Königs Zorn bewirkt, dass Haman nach dem Vorschlag des Kämmerers Habona an seinem Baume aufgehängt wird, den er für Mordekai errichtet hatte. Habona heißt übrigens der hitzige Eselstreiber. Hierzu einmal ein Wort aus den Sprüchen, Sprüche 23, 1 bis 3. Im Hinblick auf dieses Gastmahl, das Haman zum Verderben wurde, obgleich er sich Würde und Herrlichkeit und Ehrung erhofft hatte, wenn du dich hinsetzest, um mit einem Herrscher zu speisen, so beachte wohl, wen du vor dir hast, und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist. Lass dich nicht gelüsten nach seinen Leckerbissen, denn sie sind eine trügerische Speise. Und so war es auch für Haman. Seine Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Kapitel 8. Das Haus Hamans fällt an Esther. Der Siegelring des Königs und damit die unumschränkte Amtsautorität an Mordekai. Dieser wird über Hamans Haus eingesetzt. Im Namen des Königs gesiegelte Briefe Mordekais gewähren den Juden das Recht auf Selbstverteidigung. Mordekai wird königlich bekleidet. Perser werden aus Furcht vor den Juden jüdische Proselyten und übernehmen die jüdische Religion. Ich möchte gleich einmal hierzu etwas sagen. Diese scheinbare Rache der Juden, die uns so merkwürdig anrührt in diesem Buche, ist eigentlich lediglich ein Recht auf Verteidigung gegenüber denen, die Juden ermorden wollen. Ich möchte dazu lesen Esther 8, Vers 10 bis 11. Und Mordekai schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dem Siegelringe des Königs. Und er sandte durch die berittenen Eilboten, welche auf den Rennern der königlichen Gestüte ritten, Briefe, worin geschrieben stand, dass der König den Juden, die in jeder einzelnen Stadt wären, gestattet habe, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen. Zu vertilgen, zu töten und umzubringen alle Heeresmacht von Volk und Landschaft, die sie, ihre Kinder und Frauen bedrängen würden. Und ihre Habe zu plündern, an einem Tage in allen Landschaften des Königs Ahasveros, am 13. Tage des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Da möchte ich gleich einmal sagen, diejenigen, die sich heute daran stoßen, dass Israel sich verteidigt hat in den vergangenen Kriegen und dass es sich nicht noch einmal hinmorden ließ nach dem schrecklichen Geschehen des Holocaust, und die lieben Christen und Pietisten, die der Meinung sind, Israel müsse ganz anders handeln, nämlich so, wie sie nicht handeln würden, nach den Vorschriften der Bergpredigt, Wer dich auf eine Backe haut, dem halte auch die andere hin. Die irren sich gewaltig. Wir befinden uns noch in der Zeit der Auseinandersetzung, wo Jahwe Krieg hat gegen den Amalek und gegen sein Volk bis in eschatologische Zeiten. Das möchte ich hier nur im Nebenhinein sagen. Wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich lesen und jedes Wort seinem bestimmten Heilszeitpunkt zuordnen. Kapitel 9 berichtet nun von der Vergeltung der Juden. 500 Tote gibt es in Susan. 10 Söhne Hamans werden getötet und am Tage darauf ans Holz gehängt. Wir werden noch auf diese merkwürdige Sache zu sprechen kommen. In den Provinzen werden 75.000 Judenfeinde ermordet. Der 14. und 15. Adar wird zum Purimtag erklärt. Es ergehen Briefe an alle Juden. Und damit wir uns auch im Neuen Testament hier ein wenig wiederfinden, möchte ich dazu 2. Thessalonicher 1, 7 bis 8 lesen. Wenn es anders gerecht ist bei Gott, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, gemeinsam mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung übt an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe erleiden werden, äonisches Verderben fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird. Das hat Paulus geschrieben, liebe Geschwister. Und auch das wollen wir nicht verschweigen, dieses kommende Gericht, das der Herr mitbringen wird. Und schließlich Kapitel 10, damit möchte ich meine Übersicht abschließen. Mordecai wird, ähnlich wie Josef und Daniel, in einem politischen Amte erhöht und wird Vizekönig. Vers 3 heißt es, er ist seinen Brüdern wohlgefällig. Und das wollen wir ja auch gerne sein in der Gemeinde Jesu Christi, dass wir unseren Brüdern und Schwestern wohlgefällig sind. Das aber kann nur geschehen, wenn wir Mordecai sind, selbst ausgeflossene Myrrhe, jenem wunderbaren Bestandteil des heiligen Salböls, das ja ein Bild ist für den Heiligen Geist und die Myrrhe ein Bild für das Leiden. Nur auf diese Weise und auf diesem Wege kann man den Brüdern und den Schwestern in der Gemeinde Gottes wohlgefällig werden. Durch die Geistessalbung und indem man mit dem Evangelium leidet und mit dem Christus leidet. Und nun etwas zu dem Namen Esther. Es hat ja Sprachforscher gegeben, die wollten den Namen Esther mit dem Namen der heidnischen Göttin Astarte verbinden. Und diesen Anklang mag es ja für heidnische Ohren etwa in Persien oder in Babylonien gehabt haben. Aber nach der hebräischen Schreibweise und Deutung heißt dieser Name eigentlich, ich habe mich verborgen. Im Hebräischen Haster, Astir. Und Astir ist eben Esther. Übrigens dieses, ich habe mich gänzlich verborgen, Haster, Astir, hat merkwürdigerweise den Zahlwert 1336 und das ist 8 mal 167. Und da haben wir wieder die Verse der Rolle Esther, dieses Büchleins Esther, das ja 167 Verse hat. Und nun möchte ich den Abschnitt aus 5. Mose 31 lesen. Es ist ja jenes Kapitel, wo Moses dem Volke Israel im Falle des Ungehorsams des Götzendienstes und des Abfalles von dem lebendigen Gott schwere Fluchgerichte androht. Und in diesem Kapitel heißt es in Vers 16 bis 18, und Jahwe sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, und dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes nachhuren. Israel ist ja das Weib Jahwes. Wenn es also anderen Göttern dient, wird es zur Hure und im Gericht zur Witwe. Wird also den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es kommt, und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen gemacht habe. Mein Zorn wird an jenem Tage wieder dasselbe entbrennen, und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Und es wird verzehrt werden, und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Und es wird an jenem Tage sagen, haben nicht darum diese Übel mich getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist? Denken wir wieder an die Überschrift jüdischer Forscher über das Buch Esther, die Schechina, die Anwesenheit Gottes ist gewichen. Ich aber, ich werde an jenem Tage mein Angesicht gänzlich verbergen, um all des Bösen willen, das es getan, weil es sich zu anderen Göttern hingewandt hat. Bis hierhin, ich werde mich gänzlich verbergen, Hastea Astir, und das ist Esther. Esther, die in ihrem Namen etwas kundtut von der Verborgenheit Gottes in der gegenwärtigen Heilszeit, auch von der Verborgenheit Gottes im Buche Esther, in dem nicht ein einziges Mal der Name Gott oder Jahwe erscheint. Sie haben ja vielleicht schon einmal von den Forschungen berühmter Mathematiker, Rabbiner und jüdischer Professoren gehört, die mit Hilfe modernster Computertechnik den biblischen Text analysiert haben. Sie kommen alle her von der Codeforschung des Zweiten Weltkrieges, wo es ja darum ging, den Code feindlicher Meldungen zu entschlüsseln. Und von dort her sind sie auf eigenartige Ergebnisse gekommen. Zum Beispiel haben sie die ersten Bücher Moses durchmustert mit dem Schlüssel 50. Das heißt, sie haben jeden 50. Buchstaben aneinandergefügt und es hat sich in einer unendlichen Kette jedes Mal das Wort HaTorah ergeben. Die Torah, das Gesetz. Das ist mathematisch gesehen absolut kein Zufall und spricht für die höchste Inspiration der Heiligen Schriften des Alten Testamentes. Nun gibt es etwas ganz Eigenartiges, das diese Forscher entdeckt haben, zu ihrem eigenen Schrecken. In diesem Abschnitt 5. Mose 31, wo von dem Fluch Gottes über das untreue Israel geredet ist, haben sie auch mit dem Code 50 jeden 50. Buchstaben aneinander gefügt. Und da auf einmal ergaben sich die Wörter Hashoah. Und Hashoah ist der hebräische Ausdruck für Holocaust. Die Bezeichnung für jenes grauenhafte Geschehen 6 Millionen ermordeter Juden in der Nazizeit. Hashoah heißt Vernichtung oder Untergang. Da sehen Sie aber, dass Gott selbst in diesem schrecklichen Geschehen, das für uns rätselhaft ist und rätselhaft bleibt, seine Hand im Spiel gehabt hat und auch die gläubigen orthodoxen jüdischen Rabbiner versuchen den Sinn jenes schrecklichen Ereignisses zu entschlüsseln. Es wird erst entschlüsselt werden, wenn der Herr selbst die Wunden, die er seinem Volk geschlagen hat, heilen wird und seiner Wunden Schläge verbinden wird und Öl des Geistes und Wein der Freude hineingießen wird. Hashoa. Und Shoa, die Vernichtung oder der Untergang, hat den Zahlwert 12 mal 26, die Zahl Israels und die Zahl Jahwes. Von daher sind die 6 Millionen Ermordeter geheiligt und sie werden gerechtfertigt in der Wiederbringung und Wiederherstellung alles dessen, was geraubt worden ist, ohne dass wir dieses schreckliche Geschehen letztlich verstehen könnten. Zeit der Verborgenheit Gottes. Ich möchte hierzu einige Stellen lesen. Jesajas 45, 15 bis 17. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Ist das nicht ein Widerspruch? Gott, der Retter Israels, der sich dennoch heilsgeschichtlich verborgen hält. Sie alle werden beschämt und auch zu Schanden. Sie gehen insgesamt mit Schande dahin, die Götzenmacher. Israel aber wird gerettet werden durch Yahweh mit ewiger Rettung. Ihr werdet nicht beschämt und nicht zu Schanden werden in alle Ewigkeiten. Das gilt noch in der heutigen Zeit, dass die Gerechtigkeit, die Allmacht Gottes, seine Allwissenheit und Allgegenwart nicht nachgewiesen werden kann einem Menschen, der nicht im Glauben steht an das ganze Wort Gottes. Dass diese Dinge noch nicht geoffenbart sind, noch nicht in Erscheinung getreten sind. Und das betrifft selbst unser eigenes inneres Leben, den inwendigen Menschen des Heiligen Geistes, der erschaffen worden ist durch Christus Jesus in der Wiedergeburt. Und so kann es heißen in Kolosser 3, 1 bis 3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Also der Christus ist verborgen in Gott. Er ist ja noch nicht in Erscheinung getreten, wie es einmal sein wird am Tage seiner Wiederkunft. Und wir sind, was unser innerstes geistliches Leben anbetrifft und die Neuheit durch den Heiligen Geist, gemeinsam mit ihm in Gott verborgen, in dem verborgenen Gott. Wenn der Christus unser Leben enthüllt werden wird, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm enthüllt werden in Herrlichkeit. Ja, auf diesen Tag wartet Israel, auf diesen Tag warten auch wir. Und deshalb dürfen wir verborgenen Schätzen nachspüren im Worte Gottes, so wie es in Sprüche 2, Vers 1 bis 5 als Aufforderung an die Heiligen genannt ist. Und wenn wir solchen verborgenen Schätzen nachspüren, dann werden wir die Furcht Jahwes verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn im Verborgenen lehrt Gott Weisheit. Psalm 51, Vers 6. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit in den Nieren und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlehren. Also noch einmal, verborgen sind bis in die Gegenwart Gottes Allmacht, die Autorität seines Messias, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Weisheit. Sie werden nur offenbart im Heiligen Geist, in der Gemeinde, die seinen Brückenkopf bildet, inmitten eines dunklen Kosmos, der finsteren Mächten untergeordnet ist. Offenbar ist die Herrschaft feindlicher Mächte, die Herrschaft und die Dominanz eines Haman. Wir erinnern uns vielleicht an das Wort aus Hebräer 2, wo es heißt, dass für den Glaubenden eines feststeht, dass dem Sohne Adams, dem Weltvollender, dem Christus, das All untergeordnet ist. Aber dann heißt es, wir sehen ihm aber noch nicht das All untergeordnet. Wir sehen nur eines, Jesus, der um des Todesleidens willen eine Zeit lang unter die Engel erniedrigt worden ist. Ich möchte hierzu einmal etwas lesen, das ich einmal in Gnade und Herrlichkeit geschrieben habe. Es ist wahrlich ein müßiges Unterfangen, die Existenz Gottes und seine Gerechtigkeit beweisen oder die weltumfassende Ungerechtigkeit entschuldigen zu wollen. Anderen Menschen gegenüber, die nicht im Glauben stehen. Die Herrlichkeit und Allmacht Gottes, seine Schöpfermacht und Weisheit, seine königliche Herrschaft und richterliche Gerechtigkeit sind im gegenwärtigen Äon noch verborgen und nur dem Glauben fassbar. So ist die Königsherrschaft der Himmel gleich einem im Acker dieser Welt verborgenen Schatz. Dass der letzte Adam, Jesus Christus, ihn fand, vor Freude darüber hinging, alles, was er besaß, verkaufte und den Acker mitsamt dem Schatze kaufte, ist ein Geheimnis, das nur der Geist Gottes erschließen kann. Hat er doch den Schatz sogleich wieder verborgen, so heißt es im Gleichnis Jesu. Und der Schatz im Acker dieser Welt, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Noch stehen die Völker dieser Welt unter der Herrschaft finsterer Göttermächte und Fürstentümer. Noch ist der Satan Fürst des Kosmos und Gott dieses Äons. Noch opfern die Nationen den Dämonen. Noch immer liegt der Kosmos in der Umklammerung des Bösen. Noch herrschen Lüge, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit und Hass und werden sich immer mächtiger entfalten, je näher wir dem Ende dieser Weltzeit kommen. Noch ist von Jesu messianischer Herrschaft und dem Friedensregiment Gottes nichts zu sehen. Nur die Gemeinde Jesu ist Brückenkopf seines Reiches. Scheinbar hat sich Gott von seiner Welt zurückgezogen, worauf auch die unüberbrückbare Distanz zwischen ihr und seinem unzugänglichen Lichte hinweist. Und in scheinbarer Ohnmacht wartet der Sohn Gottes zur Rechten des Vaters auf die Niederwerfung seiner Feinde. Noch walten nicht Leben und Licht, sondern immer grausamer und bedrückender Tod und Finsternis. Eines sollte uns klar sein, wenn Gott seine Gerechtigkeit offenbaren und endlich erweisen würde, dann beginne mit seiner Erscheinung auch das unerbittliche endzeitliche Gericht. Dieses zu dem Thema Verborgenheit Gottes im Buche Esther, Verborgenheit auch seines Namens, der nur in einer heimlichen Weise offenbar wird. Das Buch hat 36 handelnde Personen, 6 mal 6, und die Summe aller im Buche vorkommenden Namen ist 17.145, 5 mal 18 mal 127. Und da haben wir die 127 Provinzen Persiens und die Zahl der Sünde, die Zahl 18. Bruder Pasedak deutet ja die Zahl 127 als die Zahl des Todeskampfes. Und die Namen Vasti, Esther und Mordecai ergeben zusammen 13 mal 127. Also auch hier wieder die 127 der persischen Provinzen, die den Juden zum Verderben werden sollten. Aber im Psalm 136 wo 26 Mal der Ausspruch vorkommt, seine Güte währet ewiglich, weil an die Summe, an die Wortsumme des Namens Jahwe gedacht ist, da hat dieser Ausdruck, seine Güte währet ewiglich, den Zahlwert zweimal 127, also auch im Todeskampf der Juden in den persischen Provinzen gilt es fernerhin, trotz der Verborgenheit Gottes und seines Waltens, er ist gegenwärtig, seine Güte währet ewiglich. Schiller hat einmal in seinem Drama über Wallenstein im Vorwort geschrieben, von der Person Wallensteins, von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, Verborgenheit sehen wollen, dann ist das auch angebracht. Es ist ein eigenartiges Charakterbild, das von diesem Könige gezeichnet wird und das Gottes merkwürdiges Handeln in dem Drama der Heilsgeschichte darstellt und in den Äonen seiner Verborgenheit. Ich möchte nur einige Dinge nennen, die rätselhaft sind im Blick auf den König. Die Verdienste Mordekais, der das Attentat gegen den König durch die Kämmerer Bigdan und Terech aufgedeckt hat, werden zunächst überhaupt nicht erwähnt und schon gar nicht belohnt. Sie werden aber niedergeschrieben im Buch der Zeitereignisse und der Denkwürdigkeiten. Haman wird von König Ahasveros erhöht über alle Fürsten, die bei ihm waren. So heißt es in Kapitel 3, Vers 1. Da denken wir an das rechtliche Handeln Gottes. Es ist ja eine große Frage der Heilsgeschichte und des Heilsplanes Gottes, warum er dem gefallenen Cheruben, den wir heute Satan nennen, noch eine solch große Macht und eine solch große Zeit des Handelns zugebilligt hat. Nach klaren rechtlichen Absprachen mit ihm, so dass er der Gott dieses Äons genannt wird, 2. Korinther 4, Vers 4, der Fürst der Autorität der Luft, des Lufthimmels, Epheser 2, Vers 2. Und dass er in Lukas 4, 6 dem Herrn Jesus sagen kann, mir sind alle Reiche dieser Welt untergeordnet und übergeben. Falle nur einmal vor mir nieder, huldige mir, dann werde ich dir die Reiche dieser Welt geben, denn sie gehören mir, sie sind mir übertragen. Und in Johannes 8, 44 wird er nicht nur der Mörder von Anfang an genannt, da sehen wir schon Haman aufschimmern, sondern auch Vater der Lüge. Das alles ist er nicht ohne Gottes Billigung, ohne Gottes Zulassung. Denken wir an Hiob 1. Da durfte Satan auch an Hiob nur in einer solch schrecklichen Weise handeln, weil Gott es ihm erlaubt hat. Aber er hat ihm klare Grenzen seines Handelns gesetzt. Ihn selbst hasste nicht an. So hat der König Ahasveros Haman mit seinem Siegelring absolute Handlungsvollmacht gegeben und mit den 10.000 Zentnern Silber eine Summe, die wir heute auf etwa 100 Millionen D-Mark einschätzen würde, um die Juden ins Pogrom zu führen und in den absoluten Tod, in die Ausrottung. Denken wir wieder an das Geschehen der Shoah. Dann ist der König schlaflos. Und weil er nicht schlafen kann, er hatte ja damals noch keine Schlaftabletten, nimmt er sich das Buch der Tagesereignisse vor, das Buch der Chroniken, und blättert darin umher. Und auf einmal stößt er an jene Seite, wo von dem Verdienst Mordekais geredet ist, der den Attentatsplan seiner Kämmerer gegen ihn aufgedeckt hat. Und er erinnert sich daran, er gedenkt seiner, und er liest nun das Gedenkbuch, um diesen Mann zu belohnen.
Ja.
Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht, lesen wir im Psalm 121. Er gedenkt des Adam, er erinnert sich unserer. Aber merkwürdig ist es auch, als Esther dem König berichtet, dass Haman die gesamte Judenheit in Persien umbringen wolle. Da fragt dieser ahnungslos, wer ist der und wo ist der? Als ob er seinen größten Fürsten, den er ernannt hat, zu einer bedeutenden Stellung überhaupt nicht kennen würde. 6 Wörter. Wer ist der und wo ist der? Und als der Siegelring des Königs Haman abgezogen und Mordokai gegeben wird, sagt der König ausdrücklich, dass kein Widerruf seiner eigenen Briefe geschehen dürfe. Denn die Erlasse der Könige von Persien waren eben Meder- und Persergesetz. Sie konnten nicht zurückgenommen werden. Die rechtlichen Abmachungen, auch mit einem Haman, auch mit den Mächten der Finsternis, bleiben bestehen. Aber der König hat einen Vorschlag. Er sagt, Mordokai, ihr dürft jetzt eigene Briefe in meinem Namen herausgehen lassen an alle 127 Provinzen und dürft den Tag festlegen, an dem ihr euch verteidigen dürft, wenn die Mörder kommen, wenn die Todeskommandos die Städte und Dörfer durchstreifen. Ja, es ist ein merkwürdiges Handeln des Königs Ahasveros, der zu Deutsch bedeutet der Allmächtige, und es ist ein merkwürdiges Handeln des lebendigen Gottes, des allmächtigen Gottes in seiner Heilsgeschichte, in seinem Äonenplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir haben viele Fragen. Ich weiß noch, wie Willi Schirmacher mir einmal gesagt hat, du Wolfgang, wenn ich das recht bedenke, ich komme nicht zurecht damit. Warum Gott eigentlich dieses ganze Drama und diese ganze Tragödie der Heilsgeschichte braucht. Nun ja, lassen wir das einmal dahingestellt sein. Wir werden ja in den kommenden beiden Vorträgen dann auch eine Lösung bekommen. Ich wollte heute ja nur die Frage und die Problematik des Buches Esther aufrollen. Nun wollen wir einen ersten Abschnitt lesen, wo es um die Verwerfung Vastis geht, der Königin, der ursprünglichen Königin, zu Deutsch die Gewünschte oder die Begehrte. Und zwar Kapitel 1 ab Vers 10. Am 7. Tage, als das Herz des Königs vom Weine fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Harbona, Bikta und Abakta, Seta und Karkas, den 7 Kämmerern, welche vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war schön von Ansehen. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen. Befehlsverweigerung, welches ihr durch die Kämmerer überbracht wurde. Da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Es ist eigenartig, warum Vasti nicht bereit ist, in vollem Ornat und Schmuck den Fürsten, den versammelten Fürsten des Perserreiches und ihren Frauen ihre Schönheit kundzutun und zu zeigen. Und da können wir es verstehen, dass der König erzürnt wird und dass es hier heißt, sein Zorn entbrannte sehr. Sprüche 19, 12, des Königs Zorn ist wie das Knurren eines jungen Löwen, aber sein Wohlgefallen wie Tau auf das Gras. Und Sprüche 20,2, des Königs Schrecken ist wie das Knurren eines jungen Löwen. Wer ihn gegen sich aufbringt, verwirkt das Leben. Nun möchte ich weiterlesen den Text. Und der König sprach zu den Weisen, welche sich auf die Zeiten verstanden. Und Vers 15, was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu tun, dafür, dass sie das Wort des Königs Ahasveros durch die Kämmerer nicht befolgt hat? Da sprach Memukan vor dem König und den Fürsten, nicht an dem König allein hat sich die Königin Vasti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Landschaften des Königs Ahasveros wohnen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Juden in Memukan dem Todgeweihten Haman sehen. Einen anderen Namen Hamans mit dem Zahlwert 6 mal 26. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen auskommen, sodass ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, indem sie sagen werden, der König Ahasveros befahl, die Königin Vasti vor ihn zu bringen, aber sie kam nicht. Und an diesem Tage werden die Fürstinnen von Persien und Medien, welche das Verhalten der Königin erfahren haben, davon reden, zu allen Fürsten des Königs, und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Wenn es den König gut dünkt, so gehe ein königliches Wort von ihm aus und werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, dass es nicht vergehe, nämlich dass Vasti nicht mehr vor den König Ahasveros komme und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als sie. Und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, denn es ist groß, so werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Vielleicht auch noch die zwei nächsten Verse. Und das Wort gefiel dem König und den Fürsten. Und der König tat nach dem Worte Memukans. Und er sandte Briefe in alle Landschaften des Königs, in jede Landschaft nach ihrer Schrift und an jedes Volk nach seiner Sprache, dass jedermann Herr in seinem Hause sein und nach der Sprache seines Volkes reden solle. Das gäbe es natürlich in der Bundesrepublik Deutschland nicht und in den westlichen Ländern. Aber das war damals so. Vasti wird verstoßen, weil sie ihre innere, aber auch ihre äußere Schönheit nicht kundtun will. Nun möchte ich einmal daran erinnern, dass in der Heiligen Schrift Frauengestalten oft einen symbolischen Wert für bestimmte Gottesgedanken haben. Ich möchte hier an Galater 4 erinnern, wo zum Beispiel zwei Frauen genannt werden, die Frau Hagar, die Magd der Sarah, und in ihr das Gesetz und der Gesetzesbund, und dann die Frau Sarah, die Frau Abrahams, und in ihr die Freiheit des Evangeliums. So tut es Paulus. Und wir wollen auch hier einmal darüber nachdenken, wer symbolisch prophetisch mit der Verworfenen Vasti gemeint sein könne, die beiseite gestellt und verworfen wird, um einer anderen Platz zu machen, die besser ist als ihr. Ich sehe in Vasti, die abgelöst wird durch Esther, das Gesetz. Das Gesetz Gottes, das zwischengeschaltet ist zwischen die Zeit der Verheißung und die Zeit der Heilserfüllung in Christo Jesu und des Evangeliums. Und ich darf schon jetzt sagen, in Esther, die auch den Namen Hadassah trägt, sehe ich den Haushalt der Gnade und der Gemeinde der Gegenwart, die wie eine reine Jungfrau dem König Jesus, dem Messias, auch durch Paulus zugeführt werden sollte, so wie es in 2. Korinther 11, Vers 2 heißt: Aber da sollten wir bedenken, dass auch Vasti eine bedeutende Schönheit hatte. Eine Schönheit allerdings, die sie in der Öffentlichkeit nicht jedem zeigen wollte. Also auch hier wieder eine verborgene Schönheit, nur für den König. Nur für den König. Da muss ich es einmal sagen, was in Jesaja 42, 21 steht, von dem Gesetz Jahwes. Jahwe gefiel es wohl, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Wir sollten bedenken, wenn wir hier anders belehrt worden sind, dass es mindestens 300 Mal in den Schriften des Alten Testamentes heißt, dass dieses Gesetz Israels, die Tora, das Gesetz Jahwes sei. Gottes und seines Christus. Und an keiner einzigen Stelle steht geschrieben, dass es das Gesetz der Engel sei. Dass dieses Gesetz übermittelt wurde durch Engel am Berge Sinai, das ist eine ganz andere Sache, die dort mit gewaltigen Zeichen und Wundern kosmischer Art das Gesetz übergaben und Mittler waren zwischen Gott und dem Mittler Mose und dem Volke Israel. Ich möchte sagen, dass die Engel die Legislative waren in der Mittlerschaft und Moses dann die Exekutive, was das Gesetz anbetrifft. In Römer 7, 22 steht ein Wort, das meistens verschwiegen wird in diesem Zusammenhang. Paulus sagt dort: Ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und dass hier wirklich das Gesetz vom Sinai gemeint ist, das sehen wir dann an den kommenden Versen, die meistens weggelassen werden. Das Gesetz konnte in mir nichts zur Vollkommenheit bringen, weil das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich hasse, das tue ich. Das Gesetz konnte nicht wirksam werden wegen der Ohnmacht des Fleisches. Und das war vielleicht der einzige Irrtum der mitbeteiligten Engelwelt, dass sie der Meinung waren, dieses Gesetz könne ein Weg zur Erlösung für die Menschheit sein. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen, es gibt viele Gotteskinder, die machen sich nicht die Mühe bei solchen Fragen, und schreiben sich einmal heraus alles, was Paulus über das Gesetz sagt, dann werden Sie eine erstaunliche Feststellung machen. Er bringt mindestens genauso viele positive Aussagen über das Gesetz wie scheinbar negative Aussagen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Dieses Mannes, der gesagt hat, ich habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Es geht Paulus bei der Ablehnung des Gesetzes in der gegenwärtigen Heilszeit für die Gemeinde Christi nur um eines: dass dem Gesetz etwas zugeordnet und zugebilligt wird, was es niemals hat erfüllen können und was es niemals hat erfüllen sollen von Gott her. Nämlich, dass es ein Weg zur Erlösung des Menschen sei. Das Gesetz sollte lediglich ein Pädagoge auf Christus hin sein. Es sollte pädagogische, erzieherische Aufgaben erfüllen, bis zu der Zeit, wo der Christus käme und sein Heil brächte. So wie es in Johannes 16 von dem Heiligen Geist geschrieben ist, dass er überführt von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Das war auch die Aufgabe des Gesetzes Gottes, das heilig und gut ist, so sagt es Paulus, zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit Gottes und vom Gericht Gottes. Und der Heilige Geist hat dann diese Aufgabe des Gesetzes, des Pädagogen, übernommen und wesenhaft fortgeführt. Und er führt es dann weiter und führt die Glaubenden in das Ganze der Wahrheit hinein, dass Christus verherrlicht wird. Aber dieses Gesetz hat eine Schönheit. Noch einmal, Jahwe gefiel es wohl, um seiner Gerechtigkeit willen das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und deshalb fordert uns Jakobus in Kapitel 1, 25 auf, dass wir uns das vollkommene königliche Gesetz der Freiheit genau anschauen sollten. Wer ist nämlich der, der den prophetischen Schatten des Gesetzes wirft? Nicht etwa die Engel, sondern nach dem Kolosserbrief ist es der Christus, der unsichtbare Christus, der diesen Schatten des Gesetzes in die Menschenwelt hineingeworfen hat, sodass das Gesetz eine Abschattung Christi ist und seiner prophetischen Heilsgedanken. Und nur deshalb konnte es Pädagoge auf Christus hin sein. Und das war es auch in den vergangenen Zeiten unseres Volkes, als noch der Katechismus gelehrt worden ist, als die Kinder noch hineingeführt worden sind in die Kenntnis des Alten Testamentes. Denn nur auf dieser Grundlage kann es überhaupt verstanden werden, dass Gott seinen Sohn hinmorden lässt als Lamm Gottes, damit die Welt erlöst würde. Jemand, der nicht im Alten Testament bewandert und aufgewachsen ist und wem diese Gedanken nicht grundsätzlich kundgetan worden sind im Bibelunterricht und Katechese oder Konfirmandenunterricht, wird vor Rätseln stehen und wird sagen, wie es einmal ein Kind getan hat, als es mit uns in den bayerischen Bergen gewandert ist und ein Kruzifix sah, ein Kind aus der DDR. Wen haben Sie denn da aufgehängt? Machen Sie es einmal einem Atheisten klar, dass Gott seinen eigenen Sohn ermorden musste, damit er der Welt gnädig sein kann? Vorbereitung. Da muss die Prophetie des Gesetzes wirksam werden. Und deshalb konnten sich die Männer des Alten Testamentes, wie der Schreiber von Psalm 119, so über das Gesetz Gottes freuen. Er schildert dort die Schönheit des Gesetzes in 10 verschiedenen Ausdrücken. Lesen Sie einmal Psalm 119. Wir sagen immer, das Gesetz war ein Joch, war eine Last, natürlich für den Menschen, der nach mehr strebte, der nach Erlösung strebte, nach Versöhnung mit dem lebendigen Gott, nach einer dauerhaften Versöhnung und einem Nahekommen und Zutritt zu Gott. Aber wer die prophetische Seite des Gesetzes sah, konnte darüber frohlocken, sodass es in Israel ein Fest gibt, das nennt sich Schmini Azeres, Gesetzesfreude, wo die Juden mit den Torahrollen in der Synagoge herumtanzen und jeder sie berührt oder küsst und die Freude darüber zum Ausdruck gibt, über das wunderbare Wort des Gesetzes. In Hebräer 11 heißt es einmal, Moses hat diese Dinge geschaut. Er schaute den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Er hat nicht nur das Modell der Stiftshütte in den Himmeln geschaut. Er schaute auch die Leiden des Messias im Voraus. Und um der künftigen Leiden des Messias willen hat er den Reichtum Ägyptens verlassen und die Möglichkeit, einmal der zweite Mann auf dem Pharaonenthron zu werden, und hat es erwählt, mit dem Volke Gottes lieber ungemacht zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Und deshalb heißt es, im Glauben feierte Moses das Passa. Viele werden das Passa nämlich nicht im Glauben gefeiert haben, sondern nur traditionalistisch. Aber Moses feierte es im Glauben, im prophetischen Glauben, in der Glaubensschau, dass dieses Passalamm das Lamm Gottes sei. Auch unser Passalamm, der Christus, ist geschlachtet und im Hinblick darauf feierte er das Passa, nicht das ganze Volk. Aber Vashti wollte ihre Schönheit nicht jedem zeigen. Und so wird die Schönheit, die prophetische Schönheit des Gesetzes Gottes, von dem der Herr Jesus gesagt hat, kein Jota, kein Strichelchen wird von ihm vergehen, bis das alles erfüllt sein wird. Das wird nicht allen offenbar, sondern nur den Auserwählten, die Gottes Wort lieben, hochschätzen, auch in Israel. Vashti wollte ihre Schönheit nicht allen zeigen. Der König aber hat sie gesehen. Und die, die des Königs sind, und voller Ehrfurcht vor dem König, vor dem lebendigen Gott. Und doch wird Vashti verworfen. Sie wird beiseite gestellt. Das Gesetz ist niemals ein Weg zum Heil, zur dauerhaften und endgültigen Versöhnung mit dem lebendigen Gott. So sehr es auch die prophetischen Schattenrisse in diese Welt hineingeworfen hat. Vashti wird abgelöst durch Esther, durch den Haushalt der Gnade und der Gemeinde. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz am Rande etwas sagen. Vashti, das Gesetz, hat den Zahlwert 716. Esther, Bild der Gemeinde, den Zahlwert 661. Das ist in der Summe 1377 oder 9 mal 153. Das ist jene geheimnisvolle Zahl der Fische bei jenem wunderbaren Fischzug mit dem Auferstandenen. 9 mal 153 oder 9 mal 9 mal 17. Ziel der Wege Gottes, Vollendung der Wege Gottes. Vashti wird abgelöst durch Esther. Esther ist besser als die alte Königin. Und nun will ich noch einmal den einen Vers lesen aus Esther 1, Vers 19 und damit schließen. Wenn es den König gut dünkt, so gehe ein königliches Wort von ihm aus und werde geschrieben in dem Gesetze, der Perser und Meder, dass es nicht vergehe, nämlich dass Vashti nicht mehr vor dem König Ahasveros komme und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als sie. Und so bezeugt uns der Hebräerbrief im Vergleich des Gesetzes mit dem Evangelium, des alten Bundes mit dem neuen Bund, dass wir heute, die wir zur Gemeinde Jesu Christi gehören, eine bessere Hoffnung haben als die Menschen unter dem Gesetz, dass ein besserer Bund mit uns geschlossen worden ist, der neue Bund im Blute des Messias, des wahren Passahlammes, dass wir bessere Verheißungen haben, als sie jemals das Gesetz zu bieten vermag, Verheißungen, die in Christo Jesu Ja und Amen sind, dass wir bessere Schlachtopfer haben, nämlich das ein für alle Mal gegebene Schlachtopfer des Leibes Jesu Christi, dass wir eine bessere, bleibende Habe haben, einen Besitz und ein Erbteil in den Himmeln aufbewahrt, in Christo Jesu, dass wir ein besseres Vaterland besitzen als das Land Kanaan, nämlich jene Welt des Lichtes bei Gott dem Vater, in die wir einmal eingehen werden. Und das siebte, das der Hebräerbrief bezeugt, dass wir eine bessere Auferstehung erlangen sollen. Vashti musste zurücktreten, trotz ihrer Schönheit. Esther wurde an ihre Stelle gesetzt.